Frau Meckel, das ist ja eine recht düstere Vision, die Sie zeichnen in Ihrem Buch. Haben Sie bewusst überzogen, damit auch wirklich so eine Art Mahnung entsteht, dass man eben mal darüber nachdenkt, was digitale Technologien in uns auslösen können?
Naja, wenn man zum Denken anregen will, muss man natürlich irgendwie zuspitzen. Ich glaube, das war ein Gedanke dabei. Der zweite ist, ich finde auch ausgeglichene Perspektiven irgendwie langweilig. Also ich hätte jetzt eine Lobpreisung auf das Internet schreiben können, aber als Wissenschaftlerin und als, ich sag jetzt mal, Gesellschaftsbeobachterin bin ich ja eher dafür da, auch mal die kritischen Punkte anzusprechen. Und deshalb ist es halt in diese Richtung gegangen.
Obwohl Sie das Internet ja auch toll finden, wie Sie eben gesagt haben.
Ich finde das Internet eine großartige Erfindung und es hilft uns in ganz vielerlei Hinsicht, unser Leben besser zu bewältigen. Es macht praktische Angebote für den Alltag. Es liefert uns vor allen Dingen unglaublich viel Information, an die wir früher nie rangekommen sind, weltweit. Aber man muss die Mechanismen verstehen, die dahinter liegen. Und deshalb geht es mir nicht darum zu sagen, benutzt das Internet nicht, das wäre absurd, sondern versteht, wie es funktioniert, damit ihr euch entscheiden könnt, welche Form von Informationen und Angeboten ihr wie nutzen wollt.
Sie haben in Ihrem Buch auch viele Quellen angeführt, also von der Lektüre oder Recherche, die Sie vorgenommen haben. Wie weit gibt es auch einen wissenschaftlichen Bezug? Man hat so ein bisschen den Eindruck, weil Sie halt auch immer Bezug nehmen auf viele Denker der Vorzeit oder der Jetztzeit, dass es vielleicht auch einen wissenschaftlichen Bezug haben könnte?
Ja, natürlich. Ich bin ja Wissenschaftlerin. Insofern ist das wahrscheinlich erstmal nicht überraschend, dass ich sozusagen Literatur auch benutzt habe. Ich möchte aber vor allen Dingen mit dem Buch auch den Menschen, die sich an manchen Stellen wirklich interessieren, da tiefer noch reinzulesen, die Möglichkeit geben, das zu tun. Deshalb findet man die Verweise. Und das andere ist, dass ich einfach die ganzen Beispiele, die ich benutzt habe, dokumentiert habe, einfach um zu zeigen, die Technologien, über die ich rede, sind im Wesentlichen schon erfunden oder sind im Erfindungsprozess, im Erforschungsprozess. Das heißt, manches ist dann vielleicht schon auch fast erschreckend, dass wir eben doch weiter sind, als die meisten Menschen sich dessen bewusst sind.
Als Wissenschaftlerin würde man von Ihnen natürlich ein Sachbuch erwarten. Sie haben ja auch schon mehrere geschrieben. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, in die Fiktion zu gehen?
Ich habe versucht, ein normales Sachbuch zu schreiben und habe relativ am Anfang festgestellt, dass das weder für mich die richtige Art ist, dieses Thema aufzuarbeiten, noch wahrscheinlich für den Leser und die Leserin, weil das ja ein komplexes Thema ist und ich wollte es einfach ein bisschen einfacher machen. Und ich glaube, jetzt kann man es auf ganz vielen Ebenen lesen. Man kann es als Science-Fiction-Erzählung lesen, man kann es fast so ein bisschen als Krimi einer Übernahme des Menschen durch den Computer oder durch die Maschine, die Software lesen, oder man kann es als eine Allegorie auf totalitäre Systeme lesen. Also wie immer Sie das angehen möchten, Sie haben einen Spielraum und den wollte ich gerne lassen, um auch nicht sozusagen jetzt apodiktisch zu wirken. Ich behaupte ja nicht, das, was ich da beschreibe, wird so kommen, sondern es ist einfach ein Denkraum, auf den man sich einlassen kann und der einem die Möglichkeit gibt zu überlegen, aha, wenn wir uns einfach automatisch so weiter bewegen, wie wir das jetzt gerade tun oder wie es jetzt angelegt ist, dann könnte das eine Zukunftsperspektive sein und die können wir wollen oder eben auch nicht wollen.
Was Sie auch deutlich machen in dem Buch ist, dass der Mensch sich ja freiwillig den Maschinen übergibt, also in dieser Vision. Und es gibt ja Bezüge zur Jetztzeit, haben Sie gesagt. Und was mir aber aufgefallen ist, dass halt diese Alternativbewegungen oder die kritischen Bewegungen eigentlich recht kurz dabei wegkommen. Also das wird immer mal erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt, sodass so ein bisschen der Eindruck entsteht, die Mehrheit der Menschen ergibt sich freiwillig den Maschinen.
Ich glaube, das ist auch eine Tendenz, die wir haben, weil das Internet natürlich oder die gesamten digitalen Technologien es uns unheimlich bequem machen. Und der Mensch ist ja manchmal auch einfach faul. Also auf mich trifft es auf jeden Fall zu, aber ich kenne viele andere, auf die es auch zutrifft. Und wenn es dann bequem ist, dann ist man gerne bereit, bestimmte Dinge auch aufzugeben. Also viele Menschen wissen, dass Datenschutz ein schwieriges Thema im Internet ist. Trotzdem ist es mühsam, die Dinge so vorzubereiten und die Einstellungen im Internet so vorzunehmen, dass die eigenen Daten wirklich geschützt sind, also lässt man es. Typisches Verhaltensmuster, was wir auch ausgiebig erforscht haben. Und das bedeutet, wir unterwerfen uns schon freiwillig vielen Dingen, die wir ja auch selbst erfunden haben. Und da ist natürlich eine zweite Frage wichtig. Ist der Mensch auch immer in der Annahme gefangen, das, was er selber hervorbringt, müsse ihm zum Guten gereichen? Da bin ich dann auch skeptisch, wenn wir natürlich uns an die Atombombe erinnern, an die Probleme, die damit verbunden sind, an viele andere Dinge, dann sind wir in der Lage, Dinge zu schaffen, die uns wahrlich nicht gut tun.
Ich hätte mir so ein bisschen Differenziertheit vorstellen können, aber andererseits kann ich mir vorstellen, lag das nicht in Ihrem Interesse, weil Sie ja eine überzogene Vision machen wollten.
Genau, ich habe halt wirklich eine Allegorie schaffen wollen, die dann auch einen Standpunkt hat, weil ich sonst selbst langweilig gefunden hätte, dann hätte mir auch das Schreiben keinen Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich sozusagen ja relativ weit in der Zukunft bin, wo der Übergang von der Körperzeit, wie ich das nenne, auf die Systemzeit schon stattgefunden hat, sind wir da eigentlich schon in der Gesamtlogik des digitalen Systems, des alles überwebenden Netzwerks. Und da sind diese ganzen Gegenbewegungen, die es sicherlich gegeben hat, die wir auch jetzt beobachten können zum Teil, sozusagen eingesaugt worden und damit nivelliert worden.
Also es spielte weit im dritten Jahrtausend. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wie der, um mal zu praktischen Dingen zu kommen, wie der Übergang vom Körper in die Systemzeit funktioniert hat, also rein physikalisch. Also wie sich die Körper aufgelöst haben, aufgefressen wurden von den Maschinen, sodass sie nur noch virtuell funktionieren. Das ist für mich so ein bisschen im Dunkeln geblieben. War das Absicht oder habe ich es vielleicht einfach nicht verstanden?
Es gibt einen Verweis in dem Buch auf ein sehr häufig zitiertes Beispiel des Gehirn im Tank. Auch das ist jetzt keine reine Fiktion, sondern das sind seriöse Wissenschaftler in den USA, die sich damit auseinandersetzen. Und die Vorstellung geht dahin, dass sie eigentlich ihr Gehirn in einer Nährstofflösung lagern können und es dann über Elektrodenverbindungen eben mit dem digitalen Netzwerk vernetzt wird. Das neuronale Netzwerk unseres Gehirns mit dem digitalen Netzwerk des elektronischen Internet oder wie immer wir das dann nennen wollen. Und das kann dazu führen, dass wir keinen Körper mehr brauchen, weil wir haben sozusagen im Gehirn ja alles an Erfahrung gespeichert, was wir haben. Und in Verbindung mit einem digitalen Netzwerk können wir diese Erfahrung auch mit anderen Erfahrungen anderer vernetzter Gehirne verbinden. Daraus entstehen neue Begegnungen und wir könnten uns vorstellen, wir leben sozusagen in einer permanenten Simulation, die die Welt so aussehen lässt, wie sie jetzt hier ist. Wir könnten jetzt hier auch sitzen und sind zwei Gehirne im Tank, weil wir uns gerade sozusagen durch Uploads und Erinnerungen digital vorstellen können, wie die Situation ist, aber die gibt es gar nicht mehr.
Und die warten sich von alleine sozusagen durch die Systemprogramme.
Genau, die warten sich von alleine, die brauchen vielleicht gelegentlich mal ein Update oder laden irgendwas Neues an Software runter, aber ansonsten sind die da gemütlich in ihrer Nährlösung und wissen gar nicht, dass sie in ihrer Nährlösung sind, weil sie die Welt reproduzieren, wie wir sie auch heute kennen, aber als Simulation.
Können Sie sich dann auch vorstellen, dass es da Parallelwelten gibt? Einmal diese Systemzeitwelt, die Sie beschrieben haben und dann vielleicht parallel doch noch so eine Welt, wie wir sie heute kennen?
Ich kann mir das alles vorstellen. Ich glaube ja, wie gesagt, nicht daran, dass das zwangsläufig alles so kommt. Und mit dem Gedanken der Simulation beschäftigen wir uns ja auch damit, dass es ganz verschiedene solche Simulationen oder Parallelwelten geben kann. Und das Spannendste an diesem Gedanken finde ich, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, ob man da drin ist oder ob man wirklich ist. Und wenn wir uns vorstellen, wir wären in einer Simulation, müssten wir uns immer fragen, wer ist derjenige, der diese Simulation sich ausgedacht hat und müssten uns gut mit demjenigen stellen, sonst stellt er die ab und man ist weg. Ne? Wenn man nur Teil einer Simulation und nicht Teil einer Wirklichkeit ist, dann kann man abgeschaltet werden. Das wäre dann der bedauerliche Teil der Entwicklung.
Gut, welche Handlungsempfehlung würden Sie nun geben, beziehungsweise was leben Sie selbst vor, dass es vielleicht nicht dazu kommt, wie man sich das böse erträumen könnte?
Also ich mache wenige Dinge, die, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen. Zum einen gehe ich vorsichtig mit Daten um oder Informationen, die ich ins Internet hineingebe. Also ich bin zum Beispiel bei Facebook, aber ich poste da eben nicht allzu private Dinge oder Fotos aus Zusammenhängen, wo man bestimmte Orte erkennen kann oder sonstige Dinge. Das tue ich einfach nicht. Das Zweite ist, ich kümmere mich um die Einstellungen, die sogenannten Privacy, also Privatheitseinstellungen zum Gebrauch meiner Daten. Das bedeutet aber, man muss relativ tief in die ganzen Websites einsteigen, um diese Dinge wirklich einzurichten und einzustellen, weil da können sie sich vor manchen Zugriffen schützen. Das sind schon mal zwei Umgangsformen, die hilfreich sind. Und das Dritte ist, ich nutze sehr intensiv das Internet, aber ich nutze auch sehr intensiv ganz andere Formen von Medien, von der klassischen Zeitung über Hörfunk, Fernsehen. Und ich bewege mich in dieser Welt und gucke einfach, was sonst noch stattfindet. Und wenn man das tut, dann hat man natürlich auch einen ganz pragmatischen Abgleich zu dem, was man im Internet geliefert bekommt.
Vielen Dank für das Gespräch.